Durch ihn lasst uns Gott beständig ein Opfer des Lobes darbringen. Das ist die Frucht eurer Lippen, die seinen Namen bekennen. Ich muss also ehrlich zugestehen, ich bin heute Morgen geweckt worden von meinem Sohn, nachdem ich am Samstag an einer Hochzeit war, im Oberland, also Berner Oberland, dann auf Kerzers bin gepfusen und heute Morgen mit der Familie aus von Kerzers daher gefahren bin. Und ich bin vor meinem Wecker geweckt worden und ich muss ehrlich zugestehen, ich habe nicht beständig ein Opfer des Lobes aus meinen Lippen gebracht und zumindest nicht gedacht. Ja. Wir starten heute Morgen in die neue Predigtserie Lobpreis. Wir möchten uns effektiv mit dem Lobpreis, mit der Anbetung auseinandersetzen. Es ist eine vierteilige Predigtserie, wo wir uns möchten vertieft, locker, ehrlich, ernsthaft, aber trotzdem mit der nötigen Ehrfurcht, nicht steif, aber eben auch nicht ehrfurchtslos, mit dem Thema auseinandersetzen. Ich möchte mal in die Bibel schauen und sagen, hey, was sagt die Bibel über Lobpreis, über Anbetung und was möchte Gott darunter, oder was versteht Gott darunter? Einige von euch könnten sich vielleicht fragen, wenn wir das Thema vornehmen, warum machen wir das überhaupt? Ist das nicht so ein Geschmacksthema oder Geschmäckerthema? Gibt es da nicht so unterschiedlichste Vorstellungen, Geschmäcker und ganz, ganz viele verschiedene Musikrichtungen, oder? Es gibt ja ganz viele verschiedene Musikrichtungen und nicht jeder Mensch hört genau die gleiche Musik wie ich oder wie vielleicht ihr. Zudem ist wahrscheinlich auch, wenn wir jetzt in diesem Raum so eine Umfrage würden machen, ist das Lobpreisspektrum bezüglich Musik, ob dann neu oder alt, Lautstärke und, wahrscheinlich ganz, ganz unterschiedlich. Und ich würde ganz viele verschiedene Meinungen zu hören bekommen. Zudem glaube ich auch, dass es da innen Leute gibt, die wie ich ticket haben. Ich bin, als ich in die Kirche gegangen bin, 15, 16 bis 20, vielleicht sogar noch etwas älter, und ich in die Kirche gegangen bin und mit dem Lobpreis konfrontiert war, habe ich immer gesagt, Lobpreis ist öde, das ist etwas, was ich nicht machen will, das ist etwas, was ich über mich ergehen lasse, das ist etwas, was ich langweilig finde. Und Musik, so Musik singen und die Musikstil richtig und so, sorry, aber das ist einfach nicht mein Ding. Ich bin mit den grossen Hosen umeinander gelaufen, tief unten angekommen, ich habe Hip-Hop gehört und da konnte ich einfach nichts mit dieser Musik anfangen. Und ich glaube auch hier in diesem Raum gibt es wahrscheinlich Menschen oder Personen unter euch, die sagen, okay, ich kann vielleicht mit Lobpreis nicht immer zuallererst was anfangen. Ich glaube, auch die gibt es in unseren Kirchen. Zudem könnte man ja sagen, wir lassen das Thema einfach weg, so die vermeintlichen Meinungsthemen, ich sage es extra so, die vermeintlichen Meinungsthemen schieben sie mal weg und der Daniel Zehnder oder die Leute, die da reinkommen, reden einfach so über ihre Lieblingsthemen. Könnte man ja machen, aber wir machen das nicht. Wir reden heute Morgen über Lobpreis und wollen so eine vierteilige Serie starten, weil ich glaube, es ist wichtig, dass wir das machen. Und es gibt für mich vor allem einen Grund, einen ganz, ganz wichtigen Grund, warum ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns mit diesem Thema auseinandersetzen. Und das ist der Grund, weil ich persönlich mit euch als Gemeinde will immer lernen, wie wir noch besser, noch intensiver, noch stärker, noch klarer, noch tiefer begründet Gott können anbeten, ihn ehren und loben. Ich glaube, weil es Gott so möchte, weil er es verdient hat, weil er Gott ist. Man, seit Jahrtausenden stellen sich Menschen ja die Frage stellen, wem geben wir Ehre? Wir sind ja nicht die Ersten, die die Frage stellen, wen beten wir an, wem geben wir die Ehre? Sondern seit Jahrtausenden fragen sich das Menschen und sie finden auch eine Antwort darauf. Und Gott sagt, betet mich an. Ich glaube, eines der stärksten Indizien dafür ist das Wort Halleluja. Das ist ein hebräischer Imperativ und das heisst, lobet den Herrn. Also nicht so herzig, komm, wir tun jetzt Gott ein bisschen loben. Oder sein Name ist ein bisschen gelobt. Sondern es heisst, lobet den Herrn. Es ist ein Befehl. Es ist ein Imperativ, es ist eine Befehlsform. Nicht ein Wunsch, eine Befehlsform. Halleluja. Der Psalm 150, das ist der letzte Psalm, die letzten Psalmen aus dem Psalmbuch, sind einmal gesungen worden zu den grossen jüdischen Festen, wenn die Leute aufgezogen sind auf Jerusalem und dann haben sie die Psalmen gesungen. Und der Psalm 150 war immer der Abschlusspsalm, bevor sie nach dem Tempel reingekommen sind. Und ich möchte euch den Psalm mal vorlesen, Psalm 150. Lobet Gott in seinem Heiligtum. Lobet ihn in seinen heiligen Wohnungen und in seinen himmlischen Wohnungen. Lobet ihn für seine mächtigen Taten. Lobet ihn in seiner unvergesslichen Größe. Lobt ihn mit dem Klang der Posaunen. Lobt ihn mit Harfen und Saiten. Lobt ihn mit Tanz und Tamburinen. Lobt ihn mit Saiteninstrumenten und Flöten. Lobt ihn mit klingenden Zimbeln. Lobt ihn mit dem Klang lauter Zimbeln. Alles, was atmet oder was Odem hat, also was von Gott der Lebenshuch eingehaucht worden bekommen hat, lobe den Herrn. Lobpreis, könnte man also sagen, ist nicht einfach so eine grundsätzlich neuzeitliche Erscheinung, ist ja keine Erfindung aus Amerika. Also all die Lieder, das hat nichts mit grundsätzlich Amerika zu tun oder so, oder mit dieser Lobpreisströmung, die dann vielleicht aus Amerika kommt, sondern ist eigentlich etwas Urchristliches, Urbiblisches. Musik, Singen, also der Gesang, gehört zu der Verkündigung vom Wort Gottes die ganze Bibel durch. Das sieht man vom Anfang an bis zum Schluss, wie sich das durchzieht. Zudem ist auch Lobpreis, wenn wir das mal so ein bisschen aufschlüsseln und uns den Psalm 150 mal so vor Augen führen, merkt man schnell, dass es nicht in erster Linie eine Geschmacksfrage ist. Lobpreis ist in erster Linie keine Geschmacksfrage. Das Lustige ist, wenn ich über Lobpreis diskutiere in den Kirchen, führe ich hauptsächlich Gespräche über Geschmack. Ich weiß nicht, ob euch das auch schon mal so gegangen ist. Vielleicht ist das Argument, das ihr dann gebracht habt, vielleicht eher ein Geschmacksargument. Ganz, ganz viele Diskussionen, die ich führe in der Gemeinde, in der Kirche, handelt sich um Geschmack. Ja, ob ich dann die Musik gut finde, ob ich sie genug laut finde, oder ob sie zu wenig laut ist, ob sie das singt, was ich dann gerne habe, ob die Worte mir gefallen haben oder nicht, ob vielleicht die Musik richtig oder der Stil, ob das Lied genug schnell gespielt worden ist oder zu langsam, ob die Lieder alt sind oder neu. Geschmacksfragen. Die höre ich immer wieder. Und ich merke, in den meisten Diskussionen, die ich führe, mein Lobpreisleiter, der ist an einer Worship Academy in Zürich, schafft er, und er sagt, und hat die Erfahrung gemacht mit dem Dan Zeltner zusammen, dass egal in welche Gemeinde sie gehen, in jeder Gemeinde die Diskussion geführt wird, mal ein bisschen lauter, mal ein bisschen weniger laut, aber die Diskussion wird geführt. Wie man dann Lobpreis sollen verstehen, wie soll man Musik machen oder was eben dann Geschmackssache ist. Und die wenigsten Diskussionen, die ich wirklich führe, gehen dann so ganz tief. Ja, und fragen mal, warum machen wir denn Lobpreis? Was ist denn der Grund, warum wir Lobpreis machen, warum wir Gott arbeitet, warum wir Gott die Ehre geben, die er verdient hat. Und ich finde es wichtig, dass wir uns einmal fragen, hey, wo ist denn der Grund dafür? Und das musste auch ich lernen. Ich habe immer gesagt, ich bin einmal einfach da gehockt, um das jetzt mal so einfache Plattitüden zu bedienen, dass für mich die Halleluja-Brüder, die Halleluja-Drosseln. Mein Studienkollege hat gesagt, sie haben einmal die Hände oben, weil sie es gesagt hat, die Hände hier oben ausgefahren, wie eine Antenne. Kennen Sie früher noch die Radio-Dings? Die Antennen ausgefahren. Und ich war einfach der da, der hergehockt ist, einen mürrischen Grind gezogen hat und nicht mitgesungen hat. Und demonstrativ klar gemacht hat, dass ich eigentlich das jetzt über mich ergehen lassen tun oder muss. Und ich hoffe, dass wir in dieser Predigtserie ein bisschen tiefer schürfen können, als nur die einfachen Plattitüden zu benutzen, wo ich es gerne oder ich es nicht gerne. Wenn ich jetzt ein paar Grundlagen geleitet habe, möchte ich an den Anfang dieser Predigtserie gehen. Und ich möchte dieser Predigtserie das Leben oder den Auszug aus Ägypten ein bisschen in den Hintergrund legen von dieser Predigtserie. Immer auch wieder mal uns Gedanken machen über das Volk Israel, das ausgezogen ist aus Ägypten. Und die Folgen, die das natürlich hatte. Ich glaube, die Geschichte von dem Volk Israel hat ganz, ganz viel mit Lobpreis zu tun, wenn man die mal genau liest. Ich glaube, sie zeigt uns so Grundlagen vom Lobpreis. Und ich glaube sogar, weil es eine menschliche Geschichte ist, die Menschen erlebt haben, auch vor 3.500 Jahren etwa, führt uns so einen guten Spiegel vor Augen, uns Menschen. Ja, weil wir ja Menschen sind, darum sind menschliche Geschichten super, um einem Menschen einen Spiegel vor Augen zu führen, dann verstehen wir gut. Es geht an mir so. Ich finde Geschichten super, weil ich meistens das verstehe, was dann in der Geschichte vorhanden ist oder wo ich so rausnehmen kann oder wo ich etwas lernen kann. Geschichten sind super dafür. Wir möchten die Geschichte von dem Auszug aus Ägypten wie einen Hintergrund legen von dieser Predigtserie. Und zuallererst möchte ich die Frage stellen, warum denn Lobpreis? Warum machen wir Lobpreis? Oder anders gefragt, was ist die Grundlage? Also wenn wir ganz tiefst runtergehen, worauf steht unser Lobpreis? Was ist die Grundlage vom Lobpreis? Wir Christen beten an, wen? Gott, oder? Ja, wir Christen beten Gott an. Das ist übrigens eine gute Frage, die sich jeder Christ immer wieder mal stellen darf. Wen bete ich wirklich an? Das ist eine ganz gute Frage und ich glaube, Gott hat da gar kein Problem mit dieser Frage, wenn wir die immer wieder mal stellen. Ich würde sie sogar jedem Christ anraten, die Frage immer wieder mal zu stellen, wen bete ich wirklich an mit dem, was ich mache. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich nicht Christ wäre und nicht an Gott glauben würde und nicht davon überzogen wäre und da oben stehe und sage, ich möchte Gott anbeten, dann wäre ich heute Morgen nicht da. Das ist für mich widersinnig. Da zu sein, ohne Gott anzubeten, ist für mich widersinnig und ich wäre nicht da. Versteht ihr, was ich jetzt sagen? Warum sind wir da? Wen beten wir an? Und wieso? Wieso kommen wir zusammen und machen Lobpreis? C.S. Lewis hat sich einmal mit dieser Frage auseinandergesetzt, was es heisst, eben Lobpreis zu machen. Und er hat gesagt, jeder Mensch, in seinem Buch «Pardon, ich bin Christ» oder «I'm a Christianity» hat er geschrieben, jeder Mensch betet an. Jeder Mensch. Die Frage ist nur, wen oder was. Das ist die entscheidende Frage. Und ich glaube, die darf jeder Christ immer wieder mal stellen. Wen bete ich an? Wem gebe ich meine Ehre? Und er stellt mehrere Fragen in diesem Buch. Und drei Fragen, die mir so geblieben sind, ist, wer oder was dominiert mein Herz? Und ich sage dir, was ist dein Gott? In der Bibel steht, wessen Herz voll ist, des Mund geht über. Ja, von dem reden wir dann auch. Oder mit was verbringst du am meisten Zeit? Und ich sage dir, was dein Gott ist. Oder mit was oder unter welchen Umständen könntest du nicht leben? Oder ohne was oder ohne wen könntest du nicht leben? Und ich sage dir, wenn ich das weiss, wer dein Gott ist. Ich glaube, jeder Mensch betet da. Ich glaube, mit dieser Beobachtung hat er recht. Die Frage ist nur, wen oder was. Mega, ganz, ganz wichtige Frage. Ganz zentrale Frage. Und das ist die Frage, die ich wirklich in den Raum stellen will und will, dass wir uns über diese Frage Gedanken machen. Aber grundsätzlich könnte man sagen, wir Christen beten den dreieinigen Gott an. Gott Vater, Gott Sohn und der Heilige Geist. Jesus selber betet ja sein Gebet im Garten Gethsemane, wo er sagt, unser Vater im Himmel, und er sagt, schaut zum Vater auf, er hat mich gesendet, ich sende euch den Heiligen Geist, wo wir den dreieinigen Gott erfahren dürfen. Und genau dem Gott begegnen wir auch in dieser Geschichte von dem Auszug aus Ägypten. Gott sieht sein Volk in Ägypten, wenn man 3.500 Jahre zurückblendet, da sieht er sein Volk und sein Volk ist am Leiden. Sein Volk wird geschlagen, wird drangsaliert, wird missbraucht, wird für etwas eingesetzt, wo eigentlich Arbeiter für einen Lohn sollten eingesetzt werden. Sie werden wie Sklaven gehalten. Und sie müssen dem Pharao seine grossen Tempel oder was auch immer, Pyramiden bauen, ob sie dann genau die Pyramiden gebaut haben oder so, das weiss ich dann nicht. Jedenfalls sind sie dafür beauftragt gewesen, für den Pharao zu arbeiten. Sie sind in Gefangenschaft gewesen. Ein grosses Volk, ohne Recht, in der Gefangenschaft unter den Ägyptern. Und Gott hat sein Volk gesehen und hat es aus Ägypten herausführen wollen. Es war bereit gewesen, jetzt sehe ich mein Volk und ich sehe, wie sie leiden und ich bin bereit, sie rauszuführen aus Ägypten in die Freiheit. Und er hat den Mose berufen und hat den Mose gesagt, Mose, dich rufe ich jetzt aus der Wüste, du hütest nicht mehr Schäfli oder jetzt andere, viele grössere Herden und du führst mein Volk aus Ägypten raus. Und der Mose, ein bisschen bockig, hat dann da Ausreden gefunden und hat dann da schöner könnte es nicht sein, Ausreden gefunden. Er hat gesagt, das kann ich doch nicht, ich kann doch nicht gut schnurren und. Das kann ich doch nicht, was verlangst du da von mir? Ich bin doch nicht, wer bin ich denn schon da, der Hirt und so. Das kann ich nicht machen. Gott lässt sich auf das ein, was Mose macht. Er diskutiert mit ihm. Er will ihm zeigen, hey, mal komm, ich komme doch mit dir mit. Komm, ich bin doch bei dir. Komm und hilf mir. Der bockige Typ, Mose will nicht hören, nervt. Gott, das merkt man auch, wenn man den Dialog mal liest zwischen Gott und Mose, merkt man, dass Gott eben nicht ein starrer Gott ist. Ja, für uns manchmal, wo manchmal ein starres Bild haben von einem ganz liebenden Daddy, der immer nur ganz, ganz lieb ist, dann merkt man so in dieser Geschichte, trifft man an einen Gott an, der sich manchmal nerven tut. Und der vielleicht noch andere Eigenschaften mit sich bringt, als nur Mose über den Kopf streicheln. Und Gott begegnet dem Mose, und wenn wir jetzt 2. Mose 6, Vers 5 bis 8 lesen, gibt Gott dem Mose einen Auftrag. Wenn ihr mal hören, was er ihm sagt. Nun habe ich gehört, wie die Israeliten als Sklaven in Ägypten stöhnen. Ich habe an meinen Bund mit ihnen gedacht. Darum richtet den Israeliten aus: Ich bin der Herr. Ich will euch von dieser schweren Arbeit erlösen und euch von aller Unterdrückung unter den Ägyptern befreien. Mit starker Hand werde ich die Ägypter strafen und mein Urteil an ihnen vollstrecken. Euch aber werde ich retten. Ich nehme euch als mein Volk an. Und ich will euer Gott sein. Ja, ihr sollt erkennen, dass ich der Herr, euer Gott bin, der euch aus der Sklaverei Ägyptens befreit. Ich bringe euch in das Land, das ich Abraham, Isaac und Jakob mit einem Bund versprochen habe. Ich will es euch schenken, denn ich bin der Herr. Wer jetzt gut zugehört hat, merkt ein Muster, wo ich auch unglaublich schnell drin gefangen bin. Nämlich Mose, wahrscheinlich in dieser Diskussion, wo er mit Gott lamentiert hat, sagt er immer wieder, ich kann nicht, ich weiß nicht wie, ich weiß nicht wie schnurren und. Und sagt immer, ich. Weil ich nicht genüge, weil ich nicht gut genug bin, kann ich das nicht machen. Und weil ich die Begabungen, die Fähigkeiten nicht habe, muss ich halt den Job leider ablehnen. Muss einen anderen suchen. Und wer jetzt aufmerksam zugelassen hat oder den Text sieht, merkt, dass Gott sagt, ich mach's. Ich führe sie raus. Das ist mein Volk und nicht dies. Das ist manchmal auch noch gut für den Pastor. Das ist nicht meine Kirche, sondern Gottes Kirche. Ganz der gleiche Punkt. Ich führe meine Kirche. Ich leite sie. Ich bringe sie dort her, wo ich sie haben will. Ich, der Herr, dein Gott. Ein Denkfehler, wo Mose irgendwie darüber gestolpert ist, und irgendwie nicht so genau gewusst hat, wie er sich verhalten soll. Mose hat wie nicht begriffen, dass Gott das machen will. Ja, wir Menschen haben manchmal das Gefühl, wir müssen es selber regeln. Und ich gehe zu oft in diese Fallen hinein. Wenn ich irgendein Problem sehe, dann bin ich so einer, der sich Gedanken darüber macht, wie man das dann lösen und so. Ich kann noch gut mitfühlen mit dem Mose, der dann so sagt, ja, aber Mann, tauge ich denn für das und so? Wäre das nicht eine Frage gewesen, die ich mir gestellt hätte. Aber von Mose ist was gefordert gewesen? Einfach gehorsam. Es zu machen, das, was Gott sagt. Stell dir mal vor, Mose wäre ohne den Auftrag Gottes, ohne Gott im Rücken gegangen zum Pharao, mit staubigen Füßen, staubigen Sandalen, irgendeine so eine Lumpe darüber, wie einem Hirt, gell? Mit einem Stock und läuft da zum Pharao innen und sagt, hey, let my people go, wir melden uns mal ab, kannst die Pyramide selber bauen, wir gehen dann, gell? 2 Wochen sind wir fertig, kannst selber Arbeiter suchen und so, wir wären dann gegangen. Ja. Ich weiß nicht, ob das funktioniert hätte. Wahrscheinlich nicht. Ich bin nicht mal sicher, ob ich überhaupt zum Pharao vorgekommen wäre oder ob er nicht schon vorher den Kopf verloren hätte, wenn er so grossspurig da auftreten wäre. Von Mose waren nicht tolle Pläne gefordert gewesen, nicht tolle Ideen oder so, sondern einfach nur gehorsam. Mach einfach das, was ich dir sage. Führ einfach das aus, was ich dir sage. Mach das, was ich doch gesagt habe. Ja, das merkt man so in dieser Geschichte, wie Gott mit dem Mose ringt. Unglaublich toll, das auch nachzulesen. Es tut uns auch selber gut und auch mir, dass immer wieder mal durch den Kopf geht zu lassen, was dort so abgegangen ist mit dem Mose und Gott. Und ich glaube, das lässt sich auch übertragen auf den Lobpreis. Ich glaube, im Lobpreis ist zuallererst nicht unser Gefühl, wie wir uns fühlen, gefragt, wie Mose so argumentiert hat, sondern zuallererst ist, glaube ich, unser Gehorsam gefragt. Hallo! Ja, wenn sich Augen da in dem Saal, ich schaue ja etwa mal so in den Saal rein, und wenn sich Augen weg von mir bewegen, dann merke ich, es ist etwas anderes Spannendes auftaucht. Der Mensch ist halt so ehrlich. Super. Ich glaube, im Lobpreis ist zuallererst nicht die Idee vom Mensch gefragt, sondern ich glaube, es ist Gehorsam. In erster Linie. Es ist das Machen. Das Tun. Wie Gott gesagt hat im Psalm 150, lobet den Namen des Herrn. Doch irgendwie die widerspenstigen Menschen, die widerstandsfähigen, widerspenstigen, manchmal an nörgelnden Menschen, haben irgendwie manchmal Mühe, die Befehl, lobet Gott, Halleluja heisst, gelobt sei der Name des Herrn, oder lobet Gott, ein hebräischen Imperativ, Menschen haben irgendwie Mühe, das manchmal auszuführen. Und ich glaube, das liegt daran, dass wir halt Menschen sind. Hallo zusammen! Dass wir Menschen sind. Dass wir Menschen sind mit Stärken und Schwächen. Aber ich glaube, die Makel, die Stärken und Schwächen, die wir haben, die kennt Gott. Und Gott weiß um die. Gott kennt uns ja. Als würde Gott zu Mose sagen, mach das, und er weiß nicht, um wen es sich handelt. Gott weiß ja ganz genau, wer Mose ist. Er weiß ja, wem er den Auftrag gegeben hat. Das ist genau gleich, wenn er einen Auftrag euch gibt oder mir. Gott weiß ja um den Umstand, wer wir sind. Gott sieht sein Volk in Gefangenschaft, dass es geschlagen wird, dass es missbraucht wird, dass es unterdrückt wird. Gott sieht ja das, der weiß ja um das. Er sagt, und ich sehe mein Volk, ich sehe es. Das ist ganz anders sehen, als wenn Menschen sagen, ich sehe es. Gott ist wie so ein Röntgen, der sieht eben alles. Und so beschließt er eben zu handeln und sein Volk, und dort, glaube ich, kommt der springende Punkt. Nämlich, wohin zu führen, ins gelobte Land, in Freiheit. Das Volk ist in Ägypten, sie werden rausgeführt, die kennen die Geschichte. Sie werden rausgeführt, stehen vor dem Roten Meer, sie dürfen nachher durchlaufen, die Wassermassen kommen, sie werden nicht mehr verfolgt von den Ägyptern, weil die unter dem Wasser begraben werden. Sie kommen in die Wüste rein, sie laufen 40 Jahre in dieser Wüste umher, Gott versorgt sie, sie müssen sich verteidigen in dieser Wüste, irgendwann kommen sie zum Jordan, stehen vor dem Jordan, Gott teilt den Jordan, sie laufen durch und nehmen das Land ein. 40 Jahre hat es gedauert, aber Gott war mit ihnen unterwegs gewesen und hat gesagt, wenn ich mein Volk in Freiheit führe, dann wird es auch geschehen. Dann wird es auch geschehen. Gott fordert Gehorsam und sein Volk soll was machen? Was machen? Ausführen. Gott hat einen Plan mit seinem Volk und Gott möchte den Plan mit seinem Volk, aber ich glaube auch in unserem Leben, ausführen und durchführen. Gott möchte sein Volk aus Versklaverei, aus Bindungen, aus Ängsten, aus Versklavung herausführen. Und wie erwähnt, Gott kennt doch unsere Schwierigkeiten. Er weiß, wie es um uns steht. Darum ist er bereit, mit uns einen Weg zu gehen. Ich glaube, darum ist auch sinnbildlich, die 40 Jahre sind auch gute Dinge. Wenn man das so ein bisschen nachrechnet, könnte man sagen, in 7 bis 10 Tagen wären wir durch die Wüste gelaufen, allein. Ja, also von dort, wo sie gewesen sind, bis ins gelobte Land, wenn das einfach eine gute Tagesreise gemacht hat. Man geht davon aus, wenn sie in diesem grossen Tross mit diesen 100'000 Menschen da durch die Wüste gezogen wären, hätten sie etwa 3 Monate gehabt, ja, mit Rast und Pausen und so. Und ich habe dann halt 40 Jahre gehabt. Und ich glaube, so ist es halt mit Menschen. Gott hat vielleicht oftmals so einen direkteren Weg im Kopf. Ja, sie denkt, hey, es wäre noch okay, wir könnten da den Direktiven nehmen, wäre okay für mich. Und Gott sagt, hey, eben dann meine ich, er kennt uns doch. Er war sogar bereit gewesen, mit seinem Volk 40 Jahre durch die Wüste zu latschen, durch die Wüste zu wandern, sein Volk irgendwie zu begleiten, zu versorgen in dieser Wüste und bin bereit, mit ihnen den Weg zu gehen, 40 Jahre lang. Von ihnen ist nur erwartet gewesen, dass sie mitkommen. Stellt euch vor, wenn sie das nicht gemacht hätten. Was wäre passiert, wenn das Volk Israel in Ägypten nicht aufgestanden wäre und sie gegangen wären? Sie wären wahrscheinlich heute noch Sklaven. Was wäre passiert, wenn sie am Meer gestanden wären und nicht durch die Wassermassen, die auftürmten Wassermassen gelaufen wären? Was wäre es noch? Sie wären vielleicht heute tot. Was wäre passiert, wenn sie sich nicht verteidigt hätten in der Wüste, bei diesen Kämpfen, die sie hatten? Sie wären vielleicht wieder versklavt worden oder wären gestorben. Was wäre passiert, wenn sie nicht durch den Jordan gelaufen wären, wo Gott ihnen gesagt hat, und jetzt laufen durch? Sie wären wahrscheinlich immer noch auf der anderen Seite am Warten. Was wäre passiert, wenn sie nicht bereit gewesen wären, das Land einzunehmen? Sie wären vielleicht heute ohne Land. Verstehen Sie, was ich meine? Ich glaube, das Bild von dem Auszug aus Ägypten und das Land, wo Gott seinem Volk gegeben hat, und das, was das bedeutet hat, Freiheit ist das, was Gott vorhat. Und ich glaube, das Bild vom Auszug aus Ägypten steht für das, was Gott in unserem Leben vorhat. Er möchte uns befreien, er möchte uns Freiheit schenken. Er hat einen Plan, eine Idee. Er fordert von uns Gehorsam und sagt, kommt doch mit, macht doch das, weil ich eine Idee habe, ich möchte euch in Freiheit führen. Ich möchte euch weg von diesen Gebindungen, von diesen Versklavungen, weg von dort führen, wo ihr irgendwo gebunden seid. Und ihr nicht in dieser Freiheit dürft leben oder in dieser Freiheit sind, sondern ich möchte euch in Freiheit führen. Gott möchte uns führen, aber unsere Beine sollen uns tragen. Das finde ich eine gute Kombination, dass Gott mit uns etwas machen möchte. Und ich glaube, das lässt sich auch übertragen auf Jesus. Jesus möchte uns befreien von all dem, was uns bindet. Ich habe noch ein Hölzchen auf den Stuhl gelegt. Hat das jeder noch? Das hat vielleicht hinten oder vorne eins. Das Hölzchen soll heute Morgen symbolisch stehen für das, was euch vielleicht abhaltet, zu Jesus zu kommen. Was euch vielleicht mal bindet. Wo ihr eine Schranke antrefft in eurem Leben, die vielleicht dazu führt, dass ihr an gewissen Punkten versklavt oder bedrängt sind oder eben nicht voll frei sind. Jesus möchte nämlich voll, dass wir frei sind, in Freiheit leben dürfen. Jesus hat nichts anderes im Sinn mit all dem, was er sagt, ob es nun mal hart oder sanft tönt. Das Ziel ist immer die Freiheit. Das Ziel ist immer der Weg in die Freiheit. Dort, wo wir erlöst sind. Nichts soll uns aufhalten. Kein Holz, keine Mauer, keine Barriere, gar nichts. Soll uns davon abhalten, in die Freiheit zu kommen bei Jesus Christus und befreit zu werden. Und an einen Ort her zu kommen, wie die Juden, die aufatmen, die aus Ägypten rausgeführt worden sind, in ein Land hineinziehen und merken, wow, das ist viel schöner, als das es vorher war. Aber was haben sie etwa dir mal gesagt auf dem Weg? Hey, lass uns wieder zurückgehen. Es war noch viel besser dort, weil sie kein Fleisch hatten oder so. Oder weil gerade nichts zu essen war. Oder weil vielleicht gerade kein frisches Wasser war. Dann haben sie gesagt, hey, komm, lass uns wieder zurückgehen. Ja, Versklavung und so war viel besser. Jetzt ist wenigstens, hat uns noch jemand auf uns geschaut oder so. Ja, der Mensch hat manchmal Mühe, auf dem Weg in Freiheit treu den Weg weiterzugehen. Und das zeigt das Bild von diesen Juden. Aber ich denke, das Ziel von Jesus Christus ist immer, dass er uns am Schluss in Freiheit führt. Ja, Jesus möchte uns eben auf dem Weg, und ich glaube, das ist der springende Punkt, nicht teilen. Er möchte uns in Freiheit führen, aber nicht teilen. Er möchte, dass du voll in Freiheit oder zur Freiheit durchdringen kannst, aber nicht mit Kompromiss. Er will die Freiheit dir schenken, die er für dich hat, für dich und mich. Fantastisch. Und dafür soll das Hölzchen stehen. Das Hölzchen steht heute Morgen für das, was uns manchmal davon abhaltet, voll zu dieser Freiheit durchzudringen. Und ich glaube, das ist die Grundlage vom Lobpreis. Die Grundlage vom Lobpreis ist Freiheit. Gott fordert doch kein Gehorsam, wenn er nicht einen Plan hat, eine Idee, woher. Gott fordert Gehorsam, weil es Freiheit bedeutet. Der Weg mit Gott, der an gewissen Orten Gehorsam fordern, wie die Juden, die aufstehen und sich auf den Weg machen. Sie hätten da sitzen bleiben können. Sie hätten das können machen. Sie hätten da wieder zurücklatschen können. Gott hat einen Plan, hat eine Idee. Und er möchte sie in Freiheit führen. Und der Gehorsam bedeutet Freiheit. Und ich glaube, dort ist die Grundlage für den Lobpreis zu finden. Gott fordert doch nicht in erster Linie Gehorsam im Lobpreis, weil er einfach findet, ich müsste mich einfach anbeten. Weil das jetzt richtig ist. Natürlich ist es richtig. Natürlich ist dort unsere Ehre richtig platziert. Weil der Mensch will immer etwas anbeten. Und im Lobpreis ist er richtig deponiert. Ist die Ehre, dem, wo die Ehre gehört, am richtigen Ort platziert. Und das weiss doch Gott. Und darum sagt er, darum betet und lobet mich an. Oder preiset mich. Und erhebt meinen Namen. Weil dann eure Ehre, die ihr in eurem Herzen habt, die ihr irgendjemandem geben wollt, ist am richtigen Ort platziert. Aber der Grund, der tiefer darunter liegende Grund oder die Perspektive vom Lobpreis ist, in Freiheit zu kommen. Dort hergeführt zu werden, wo ich frei bin. Wie das Volk Israel, wo dort hergeführt worden sind, wo sie frei sind. Wo sie ihr eigenes Land dürfen einziehen und dürfen den völligen Durchbruch zur Freiheit erleben. Und ich glaube, zu viele Menschen und ich glaube, zu viele Christen sagen über so eine Botschaft, naja, nee, ist klar, habe ich schon gehört. Ich glaube, ganz viele haben das so nicht immer ganz verstanden. Und wisst ihr, warum ich das so mit dieser Deutlichkeit kann sagen? Weil ich auch einer da oben bin, der sagt, es gibt auch Momente in meinem Leben, wo ich das wie vergesse. Wo es Momente gibt, wo ich das wie das Prinzip vielleicht kenne, aber es nicht anwende oder es nicht verstanden habe oder vergiss. Und es gibt Momente, wo es wichtig ist, dass ich es festmache und sage, mal Jesus, ich möchte dir gehorsam sein und zur völligen Freiheit von dir geführt werden. Und wenn du das heute Morgen möchtest, wenn dir vielleicht auch etwas in den Sinn kommt, wo du im Kopf hast, wenn du irgendetwas hast und wenn du nichts hast, dass du es trotzdem zerbrechen, das Hölzli. Als Symbolik, dass du sagst, hey, ich möchte heute Morgen sichtbar machen vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Ich möchte mit Jesus unterwegs sein. Ich möchte nichts haben, was mich aufhaltet. Ich möchte durch jedes Wasser durchgehen. Ich möchte durch jede Barriere durchgehen. Ich möchte dort hergehen, wo Jesus für mich Freiheit hat. Und ihn arbeiten und loben und preisen und merken, dass das am Schluss Freiheit ist. Ich war gestern an einer Hochzeit. Da waren vielleicht 300 Leute versammelt. Und wir haben 2-3 Lieder gesungen. Und ich wusste, was Freiheit ist. Ich wusste, dass Gott sagt, lobet mich an, weil dann eure Ehre, die ihr mir gebt, ist am richtigen Ort platziert. Und ich bin dann gehockt, ich habe fast brüllt. Ich wusste, was Freiheit ist. Versteht ihr? Dorthin sollen wir. Wenn wir das verstanden haben. Das ist Freiheit. Das ist die Grundlage vom Lobpreis. Das ist Anbetung am Schluss in Freiheit. Wir möchten jetzt mit